Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft und Gesellschaft auf Kontrafunk. Ich bin Philipp Bagus und mein heutiger Gast ist Dr. Rainer Zittelmann. Dr. Zittelmann ist Historiker, Soziologe, Unternehmer und Autor von mittlerweile über 30 Büchern. Und der erste Gast, den ich jetzt zum zweiten Mal hier in meiner Sendung habe, und das deutet darauf hin, dass Herr Zittelmann eben sehr produktiv ist und auch, dass die Themen, die er bearbeitet, sehr interessant sind. In der ersten gemeinsamen Sendung haben wir über sein Buch gesprochen, warum Entwicklungshilfe nichts bringt und was wirklich gegen Armut hilft. Wir haben ja gesehen, warum die Entwicklungshilfe ineffizient ist und die Länder verarmen lässt bzw. in der Armut hält und dass nur der Kapitalismus die Länder aus der Armut nachhaltig führt. Und heute wollen wir dann über sein neues Buch sprechen, auch ein sehr spannendes Thema, Weltraumkapitalismus. Ich grüße Sie, Herr Zittelmann.
Hallo, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Es gibt sogar eine gewisse Beziehung zwischen beiden Büchern, können wir vielleicht nachher noch drauf kommen.
Zunächst einmal, warum haben Sie, Herr Zittelmann, dieses Buch geschrieben? Ich habe das rausgehört, dass Sie schon seit sehr jungen Jahren sich für das Thema interessiert haben.
Das stimmt, ja. Wobei das jetzt nicht der eigentliche Grund war, sondern der eigentliche Grund ist ein anderer. Ich bin ja jemand, der sehr stark immer historisch und empirisch argumentiert, weil ich bin ja anders als Sie kein Ökonom, also insofern weniger mit Theorien befasst, sondern mit Geschichte. Und da gehe ich immer folgendermaßen vor, normalerweise bei Ländern. Ich schaue einfach, was passiert, wenn in einem Land mehr Marktwirtschaft gewagt wird, wie jetzt zum Beispiel in Vietnam in den letzten Jahrzehnten, oder halt mehr Staatswirtschaft, wie zum Beispiel in Venezuela in den letzten Jahrzehnten. Was passiert dann? Und diesmal habe ich es aber mal nicht mit einem Land gemacht, sondern mit einer Branche gemacht, mit einer Industrie gemacht, nämlich mit der Raumfahrtindustrie. Und warum? Erstens mal ist es eine absolute Zukunftsindustrie, da werden wir bestimmt noch darauf zu sprechen kommen im Interview. Dann ist es aber auch so, dass das ein tolles Beispiel ist, finde ich, für die Überlegenheit von marktwirtschaftlichen Lösungen gegenüber staatlichen Lösungen. Denn das ist entgegen dem, was sonst auf der Welt passiert in den letzten 20 Jahren, wo ja eigentlich alles immer mehr in Richtung mehr Staat geht und weniger Markt. Wenn man jetzt mal Argentinien ausnimmt, kann man ja sagen, ist das eigentlich überall auf der Welt so. Ist das in China leider so? Es war auch in Südamerika ganz lange so. In Europa ist es leider so. Dann haben wir hier eine Ausnahme, wo wir geradezu eine gegenläufige Bewegung haben, nämlich dass die Entwicklung in Richtung mehr Markt und weniger Staat geht. Und deswegen war das für mich natürlich besonders interessant, da mal zu analysieren, wie wirkt sich das dann aus.
Der Weltraum ist sozusagen die New Frontier, wie im Wilden Westen, wo es noch wenig staatliche Regulierung gibt und der Kapitalismus sich noch frei entfalten kann. Kann man das so in etwa sagen?
Naja, es war ja eigentlich so, dass in den 60er, 70er Jahren das Apollo-Programm, was dann zur Mondlandung geführt hat und danach die ganzen Jahrzehnten, dass die Raumfahrt sehr stark staatlich, also nicht direkt vom Staat betrieben, aber die NASA ist halt nun mal eine staatliche Organisation. Und die NASA, die hat die privaten Firmen, die die Raketen gebaut haben, sehr stark kontrolliert, angeleitet, hat denen praktisch bis ins Detail gesagt, wie sie eine Rakete zu bauen haben. Und das analysiere ich in meinem Buch, dass das auch der Grund war, warum dann nach der tollen und sensationellen Mondlandung 1969, warum wir dann praktisch 50 Jahre Stagnation hatten in der bemannten Raumfahrt. Das analysiere ich halt, dass das genau mit diesen staatlichen Ineffizienzen zusammenhing und warum es jetzt diesen dramatischen Fortschritt gegeben hat in der Raumfahrt, den ich am Beispiel von SpaceX, von Elon Musk dann auch verdeutliche, dass das halt damit zusammenhängt, dass ein Paradigmenwechsel irgendwann stattgefunden hat in der Beziehung zwischen dem Unternehmen, das die Raketen produziert, also in dem Fall zum Beispiel SpaceX, und dem Staat, das heißt in diesem Fall der NASA.
Ja, vielleicht können wir nochmal auf die Geschichte zurückgehen. Sie haben ja es gesagt, als Historiker analysieren Sie das. Ich fand das sehr, sehr interessant, dass die Weltraumforschung, bevor jetzt die NASA da groß ins Spiel kam, dass die von Privatleuten finanziert wurde, zum Beispiel Observatorien. Diese Forschung, die ja eigentlich Grundlagenforschung, sagt man immer, ja, da braucht man aber den Staat für. An dem Beispiel sieht man aber, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Private das gemacht haben und jetzt mit Musk diese private Weltraumforschung wieder belebt worden ist. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen?
Ja, genau. Das ist genau richtig, was Sie sagen. Also wenn man die Weltraumforschung und Erkundung mal in einen größeren Kontext stellt. Das, was heute Sonden machen oder Satelliten machen, das hat man ja früher nicht gehabt im 19. Jahrhundert, sondern das waren dann Observatorien. Und da gab es eine große privat finanzierte Bewegung mit Observatorien, die von vielen sehr vermögenden Unternehmern gestützt wurde. Es gab damals eigentlich von den großen Observatorien in den USA, das waren, glaube ich, 35 oder so, da waren gerade mal 2 staatliche und die anderen, die waren alle privat finanziert. Das heißt, bis, sagen wir mal so, zum Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war eigentlich die Raumforschung tatsächlich primär privat. Das sieht man auch daran, ich habe in meinem Buch ein Beispiel gebracht, ein Buch des bekannten Science-Fiction-Schriftstellers Robert Heinlein, das der 1949 geschrieben hat. Das hieß The Man Who Sold the Moon. Da ist es auch so, dass die Monderoberung privat finanziert stattfindet, dass ein Unternehmer praktisch das zum privaten Projekt macht und das alles rein kapitalistisch finanziert und sich vehement dagegen wendet, irgendwo, dass der Staat da einbezogen wird. Das hat er 1949 geschrieben und später hat man das so ein bisschen als skurril angesehen. Aber eigentlich ist es nur vor dem Hintergrund verständlich, dass bis dahin tatsächlich die Raumerkundung, Weltraumforschung privat betrieben wurde. Dann kamen die 60er, 70er Jahre oder schon Ende der 50er Jahre, der Wettlauf zum Mond und überhaupt das Space Race zwischen der USA und der Sowjetunion. Da hatte ja zuerst die Sowjetunion die Nase vorne, weil die da sehr viele Ressourcen drauf konzentriert haben. Der Sputnik damals, dann auch der erste Mann im Weltraum. Und das war für die USA ein Riesenschock. Und die haben dann mobilisiert, kann man sagen, wie zu Kriegszeiten, um dann die Sowjetunion einzuholen und zu überholen. Also das heißt, die haben damals 4,5% vom Haushalt nur ausgegeben für die Raumfahrt. Das Apollo-Programm, das hat, wenn man das in heutige Werte umrechnet, 300 Milliarden Dollar gekostet. 400.000 Arbeiter und Angestellte, Wissenschaftler, 400.000 waren da engagiert, 20.000 Unternehmen. Also das war eine fast kriegsähnliche Mobilisierung, um dieses Ziel zu erreichen. Und es wurde ja dann auch erreicht. Und dann sind die aber etwas größenwahnsinnig geworden und haben gedacht, naja, da sieht man doch mal, wie toll der Staat alles machen kann. Und der Richard Nixon, der zur Zeit der Mondlandung US-Präsident war, wollte sogar dann die NASA umbenennen und hat gesagt, so, jetzt ist uns das gelungen mit der Mondlandung. Jetzt können wir auch zum Beispiel den Krebs besiegen mit einem ähnlichen staatlichen Programm und Meerwasserentsalzung. Und also das war so die Vorstellung, wir haben das jetzt hier erreicht, also wird es auch immer so funktionieren. Und es gibt immer noch Ökonomen heute, die das glauben. Also ich wende mich da in meinem Buch auch gegen die italienisch-amerikanische Ökonomin Mazzucato.
Mariana Mazzucato.
Die hat nämlich genau die These, die nimmt die Mondlandung als Beweis und sagt, das sieht man ja, wenn der Staat da unternehmerisch auftritt. Was die nicht sagt, ja, das ist gelungen wegen einer sozusagen kriegsähnlichen Mobilisierung mit unbegrenztem Geld, unbegrenzte Ressourcen. Aber wenn man dann zum Normalen wieder übergegangen ist danach, also heute zum Beispiel mal zum Vergleich, da ist der NASA-Haushalt beträgt nur ein Zehntel dessen jetzt also prozentual gesehen, was damals war. Ja, und das ist immer noch eine Menge Geld. Dann hat man halt 50 Jahre Stagnation gehabt danach. Und das ist natürlich nicht seriös. Und deswegen, glaube ich, ist auch mein Buch ein wichtiger Beitrag zu dieser Diskussion unter Ökonomen, weil die meisten kennen sich da natürlich in dem Raumfahrtthema jetzt nicht so gut aus, dass man dann der Mazzucato entgegnen muss. Also du nimmst dir ja die 10 Jahre raus, wo es gut funktioniert hat und verschweigst die anderen 50 Jahre, wo es dann gefloppt hat.
Gut funktioniert ist natürlich auch relativ. Die Mondlandung ist zwar gelungen, aber natürlich auch mit unheimlichen Kosten. Die Konsumenten hätten ganz sicher die Ressourcen anders verwendet. Die hätten vielleicht mehr Kinos gebaut oder mehr Tourismus. Und aus Sicht der Konsumenten war das natürlich eine Fehlinvestition, da zum Mond zu fliegen.
Ja, gut, das sehe ich persönlich anders. Von allen staatlichen Ausgaben, die es gibt, da würden mir vorher 20 andere einfallen, wo man streichen könnte als dabei. Aber es ist natürlich sehr teuer erkauft worden, das ist klar. Ja, ich habe es ja gesagt, die Summe 300 Milliarden. Und gut, es wäre eine kontrafaktische Betrachtung, ob es auch anders gegangen wäre, günstiger gegangen wäre, vermutlich. Aber man hat halt damals diesen Weg gewählt, nur das dann als Beleg zu nehmen dafür, wie toll der Staat doch solche Aufgaben managen kann, das ist falsch, weil danach gab es dann das Space Shuttle-Programm. Und das lege ich sehr genau da, wie das entstanden ist, wie da die Entscheidungsbildung auch war. Da war es ja so, dass fachliche Gesichtspunkte überhaupt gar keine Rolle gespielt haben dabei. Ja? Also das waren dann verschiedene Interessengruppen, Lobbyisten, die da gekämpft haben. Für den Nixon war am Schluss ausschlaggebend persönlicher Freund und einer seiner wichtigsten Wahlkampfspender, dessen Unternehmen Rockwell hat das Space Shuttle produziert. Das hat einen Einfluss gehabt. Dann ging es um Arbeitsplätze in Kalifornien, wo er Angst hatte. Das war für ihn also absolut dominierend. Wenn da Arbeitsplätze verloren gehen, dann verliert er da vielleicht die nächsten Wahlen. Also das sind so alles so diese typischen Politikerüberlegungen. Also wer diese Public-Choice-Theorie kennt in der Ökonomie, der wird sich nicht wundern darüber, dass halt sachliche Gesichtspunkte überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, sondern mehr so Fragen, wie gewinne ich in Kalifornien die nächsten Wahlen und wie mobilisiere ich die meisten Wahlkampfspenden. Ja? Und das hat dann zu dem Space Shuttle geführt, wo schon die Ingenieure eigentlich erhebliche Zweifel dran hatten und was dann in jeder Hinsicht ein Flop war. Also ich will das nur mal an einem Beispiel sagen. Man hat sich die Kosten da schön gerechnet. Die Kosten hängen ja davon ab, wie viele Flüge pro Jahr finden statt. Ja, das ist klar, umso mehr Flüge pro Jahr stattfinden, umso günstiger wird es dann. Und dann haben die immer mehr Flüge pro Jahr praktisch in die Kalkulation eingestellt. Am Schluss waren es dann in der Kalkulation 140 Flüge pro Jahr. Tatsache ist, dass in den ganzen 30 Jahren, wo das Space Shuttle also in Betrieb war, es nur 135 Flüge gab. Also das heißt, in 30 Jahren so viel, wie man für ein Jahr kalkuliert hat. Da hat es auch eine Rolle gespielt, dass es dann zwei schwere Unglücke gab, bei denen auch 14 Menschen gestorben sind. Aber das war nicht mehr entscheidend. Und das hat auch was mit den Kosten zu tun. Man hatte Entwicklungskosten kalkuliert von ungefähr 5 Milliarden Dollar und Betriebskosten pro Flug von 5 bis 10 Millionen Dollar. Tatsache ist, dass die Kosten pro Flug am Schluss 1 bis 1,5 Milliarden Dollar betragen haben. Das heißt, das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und das ist nur ein Beispiel, was ich aber sehr ausführlich dann erläutere, was zeigt, wie da Fehlallokationen stattgefunden haben und was die Ineffizienz der Raumfahrt zeigt. Und vielleicht noch eine zweite Zahl, die in dem Zusammenhang wichtig ist, die sogenannten Launch-Kosten. Also das ist ein Begriff, damit meint man, wie viel kostet es, ein Kilogramm in den Weltraum zu bringen. Die sind praktisch 40 Jahre lang stagniert auf einem ähnlichen Level. Und der Elon Musk hat die Kosten, die er heute hat, um ein Kilo in den Weltraum zu bringen, mit seinen Raketen, die sind 95% niedriger, als es mit dem Space Shuttle war. Das muss man sich mal nur auf der Zunge zergehen lassen. 95% niedriger als mit dem Space Shuttle.
Dieses Apollo-Programm und was Nixon da gemacht hat, ist tatsächlich eine sehr schöne Veranschaulichung der Public-Choice-Argumente, dass es da eben um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und letztlich um Stimmen im Swing State Kalifornien ging, um Lobbys von Rüstungskonzernen und so weiter. Aber ich glaube, Sie machen da zu viele Zugeständnisse an Mariana Mazzucato, wenn Sie sagen, die ersten 10 Jahre vom Apollo-Programm oder von der NASA waren ein Erfolg und dann ein totaler Reinfall. Das ist diese Broken Window Fallacy, die Sie wahrscheinlich kennen von Frederic Bastiat, dass wenn da ein neues Fenster irgendwo eingesetzt wird oder man sieht das, man sieht die Mondlandung, man sieht den Erfolg der Mondlandung, man sieht aber nicht, was sonst mit den gleichen Ressourcen gemacht worden wäre. Und wenn dann 400.000 Menschen für die NASA gearbeitet haben, was hätten die denn für Güter und Dienstleistungen herstellen können, hätten sie nicht auf diese Mondlandung hinarbeiten müssen? Und welche Forschung hätten sie auch machen können? Ja, das ist ja das, was wir da nicht sehen. Wir sehen, wie Sie gesagt haben, ist ja kontrafaktisch. Ne?
Ja, das ist eine kontrafaktische Geschichtsbetrachtung. Das kann man natürlich machen als Gedankenexperiment. Dann sage ich mal, dann wäre das wahrscheinlich alle schon unter dem Johnson. Der hat ja mit diesem Sozialprogramm angefangen zur Armutsbekämpfung. Dann wäre das Geld da verschwendet worden und völlig ineffizient eingesetzt worden, wo gar nichts mehr rauskam. Weil das war ja das, was der Johnson da gemacht hat, diesen Fight against Poverty. Und das wissen wir heute, dass es ein totaler Reinfall war und eine totale Geldverschwendung und die Armut überhaupt nicht beseitigt wurde. Es gibt sogar Argumente, dass man sagt, dass sie dadurch erst größer geworden ist. Also dann sage ich dann auch lieber die Menschen zum Mond bringen, als mit einem völlig ineffizienten Programm, was den armen Menschen nicht hilft, sondern am Ende noch schadet.
Und wenn stattdessen die Steuern gesenkt worden wären?
gut, das kann man sich alles wünschen sozusagen. Aber wie gesagt, ich bin Historiker und gucke erstens, was passiert ist. Und diese kontrafaktischen Betrachtungen, die kann man anstellen, die sind immer ein bisschen schwierig. Aber ich will vielleicht mal verdeutlichen, auch das Argument, dass man versteht, warum das so ineffizient war. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar die Art der Zusammenarbeit damals zwischen der NASA und den Unternehmen. Das waren sogenannte Cost-Plus-Programme. Also ich muss es kurz erklären, was damit gemeint ist. Jetzt nehmen wir die NASA und irgendein privates Unternehmen, zum Beispiel Boeing. Und die sollen jetzt eine Rakete bauen für die NASA. Und dann muss Boeing nachweisen, wie viel Kosten haben wir gehabt. Und dann dürften sie noch so 8 oder 10% draufschlagen. Dahinter steht natürlich die Angst vom Staat, dass man irgendwie zu viel Geld ausgibt oder dass die zu hohe Profite machen, die man denen nicht gönnt. Letztlich auch so ein Neiddenken, dass da irgendein Politiker oder ein Beamter sitzt und überlegt, was ist seiner Meinung nach richtig und noch angemessen als Gewinn. Und dann sagt er, naja, vielleicht so 8%, vielleicht auch 10%. Und sagt, okay, dann weist mir die Kosten nach und dann darf es dort 8 oder 10% draufschlagen. Was ist aber wirklich passiert? Es geht immer um die Anreize. Für welches Verhalten setzt du Anreize? Und hier war natürlich der Anreiz tatsächlich damit gesetzt, die Kosten immer mehr zu steigern. Ich habe mit dem Robert Cyprien gesprochen, das ist der Gründer der Mars Society. Der war damals bei einem der größten Raumfahrtunternehmen tätig. Und der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Weil wir haben den Overhead so stark anschwellen lassen und so viel Kosten produziert, weil umso höher die Kosten waren, umso höher war ja der Gewinn. Also verstehen Sie, der ökonomische Anreiz hat geradezu das Gegenteil von dem bewirkt, was die Politiker und die Beamten sich vorgestellt haben, weil die Unternehmen, die haben dann einfach langsamer gemacht, mehr Kosten produziert und so weiter, weil umso mehr Kosten man produziert hat, ist doch klar, wenn ich auf 1 Milliarde 10% draufschlage oder auf 5 Milliarden 10% draufschlage, dann ist ja der Gewinn viel höher, wenn ich 5 Milliarden brauche. Ja? Und das war natürlich völlig absurd. So, und dann haben die aber irgendwann erkannt von der NASA, dass sie eine Sackgasse sind. Sackgasse, damit meine ich ganz konkret Folgendes. Also das Space Shuttle-Programm musste eingestellt werden. Dann ab dem Jahr 2011 war man gar nicht mehr in der Lage, die eigenen Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen, zur ISS, weil man hatte kein Vehikel mehr. Das Space Shuttle ging nicht mehr. Und dann hat man versucht, auch Alternativen dazu zu entwickeln. Das hat auch nicht geklappt. Ja, aber irgendwo müssen die Leute ja dann dahin kommen. Was hat man dann gemacht? Dann hat man in völlig veralteten russischen Sojus-Raketen die amerikanischen Astronauten zur ISS gebracht, was natürlich, sagen wir, eine totale Demütigung auch ist, der Amerikaner als der einstmals führende Raumfahrtnation, wenn sie eng gequetscht in völlig veralteten Sojus-Raketen, die waren ziemlich, sagen wir, zuverlässig und sicher, aber die waren überhaupt nicht mehr up to date. Und vor allen Dingen, die haben natürlich dann Riesengelder verlangt. Das war bei jedem Flug immer teurer und teurer, weil die ja ein Monopol hatten. Und das haben die logischerweise dann auch ausgenutzt. Ja. Und das war das Ergebnis der ganzen Geschichte. Und dann kam halt jemand wie Musk und hat mit der NASA gesprochen, hat gesagt, Mensch, was haltet ihr davon, wenn ich eine Rakete baue und euch die Leute zur Raumstation bringe? Da waren die natürlich eher skeptisch und die meisten haben gelacht und haben gesagt, ach so, diese privaten Raketenbastler, Hobbybastler, also die bringen uns ja erst recht in die Sackgasse. Da war man erst dagegen. Aber gut, dann hat man so nach dem Motto, okay, dann geben wir mal da irgendwo einen kleinen Betrag, eine 500 Millionen, was also im Verhältnis zu den anderen natürlich sehr wenig war. Versuchen wir mal, ob wir da irgendwo was mitmachen können. Und der Musk hat nur gesagt, so, aber Cost-Plus-Programme und so, auf der Ebene können wir also nicht zusammenarbeiten, sondern wir machen das wie bei FedEx oder wie bei UPS. Ich habe hier eine Lieferung, was weiß ich, Satelliten im Weltraum oder bringe euch die Astronauten zur ISS. Dann machen wir einen Festpreis und ihr zahlt dafür. Also praktisch, das ist eine Dienstleistung, die ich für euch erbringe. Das heißt, das war das Ende von einem Cost-Plus-Programm in diesem Bereich. Das gibt es immer noch leider in vielen Bereichen. Dadurch kommen viele Ineffizienzen. Aber das Ergebnis war dann, dass der Musk nicht die Raketen der NASA verkauft hat, sondern eine Dienstleistung. Wobei die NASA nur eine von vielen Kunden ist. Also der Musk hat überwiegend private Kunden. Ja, das ist also im letzten Jahr, das war vielleicht 8% von dem Umsatz, den er gemacht hat, hat er mit der NASA gemacht. Dann hat er nochmal mit dem Militärumsatz gemacht. Aber insgesamt, sagen wir mal, nicht mehr als 20% mit dem Staat und die 80% hat er mit privaten Kunden gemacht. Und der Staat war letztlich auch nichts anderes als die privaten Kunden. Die haben halt einfach dann diese Dienstleistung von ihm gekauft. Und das heißt, was war aber jetzt die Änderung? Jetzt hatte der Musk ja überhaupt ein Motiv, nicht die Kosten in die Höhe zu treiben, sondern die Kosten zu senken. Weil jeder Dollar, den er gespart hat, haben seinen Gewinn natürlich erhöht. Und der Musk macht heute riesige Gewinne. Man kennt nicht die genaue Zahl. Ich vermute, das, was der als Preis seinen Kunden in Rechnung stellt, ist wahrscheinlich 3 oder vielleicht sogar 4-mal so hoch wie die Selbstkosten, die er hat. Das heißt, der hatte den Anreiz, es günstiger zu machen und hatte dadurch auch den Anreiz, eine wiederverwendbare Rakete zu bauen. Weil das hat ja die NASA vorher versucht, aber nicht geschafft, weil das Space Shuttle sollte so konzipiert werden. Das hat ja aber nicht funktioniert. Ja? Der Musk hat dann erstmals eine wiederverwendbare Rakete gemacht und es hat natürlich massive Auswirkungen auf den Preis. Ich meine, stellen Sie sich das jetzt mal vor, Sie fliegen zum Beispiel von Madrid nach Berlin und besuchen mich, aber das Flugzeug wird danach verschrottet, wenn Sie angekommen sind. Ja, da können Sie sich mal ausrechnen, wie hoch der Ticketpreis dann wäre. Vielleicht einige 100.000 Euro müssten Sie dann bezahlen, wenn man jedes Mal das Flugzeug wieder verschrotten würde. Und so war ja aber die ganze Raumfahrt bisher gestaltet. Die Raketen sind einmal benutzt worden und dann waren sie halt kaputt. Und Musk hat jetzt zum Beispiel eine seiner Falcon 9 Raketen schon 32 Mal benutzt. Ja? Also der macht seine Raketen halt wiederverwendbar. Das hat die NASA vorher nicht geschafft. Und er hat aber auch den Anreiz, weil dadurch hat er natürlich, das ist nur einer von vielen Punkten, hat er viel geringere Kosten.
Das zeigt auch, dass Umweltschutz ganz im Interesse von Unternehmern ist, dass sie nämlich Recycling oder die Wiederverwendung machen, um Kosten zu sparen, was bedeutet eben, dass weniger Ressourcen benutzt werden.
Absolut, ja. Wenn man viel von Nachhaltigkeit spricht, ist natürlich eine Rakete 32 Mal zu gebrauchen, nachhaltiger als nach einmal wegzuschmeißen.
Eine Sache, die Sie gesagt haben, finde ich sehr wichtig, denn ein Künstler, der von Staatsaufträgen lebt, ist ja kein Künstler, sondern ein Beamter. Und wenn jetzt ein Unternehmen von Staatsaufträgen lebt oder abhängig ist, dann ist es auch kein privates Unternehmen im wahren Sinne, sondern ein staatliches. Und jetzt, Sie haben gesagt, Musks SpaceX hängt praktisch sehr wenig von Staatsaufträgen ab.
Ja, das stimmt. Also es ist auch ein Missverständnis, was die Leute manchmal sagen. Ja, der Musk, das sind doch alles Staatsgelder und Subventionen. Der hat auch Subventionen bekommen, aber das war gar nicht viel. Das meiste Geld, was er bekommen hat in der Relation, das ist halt, dass er für Aufträge, die er für den Staat erledigt, wo der Staat Kunde ist, wie andere. Und das meiste sind private Kunden. Also ich sage mal einen zum Beispiel, den ich gut kenne, habe viel mit dem Unternehmen gesprochen, die heißen Planet Labs. Das ist ein privates Unternehmen, die sitzen in San Francisco und auch hier in Berlin, wo ich mit denen gesprochen habe. Und was machen die? Die haben 200 Satelliten im Weltraum, die permanent die Erde fotografieren. Das kann man praktisch mit einer Auflösung von 3,7 Meter, wenn sie es genauer haben wollen, haben die auch noch Satelliten, die sogar noch genauer hinkriegen, wird die ganze Erde fotografiert. Und da haben die zum Teil Unternehmen als Kunden, was weiß ich, die fotografieren dann irgendwo von Wettbewerbern, wie viele Autos stehen da auf dem Parkplatz von einer riesen Mall und können da auf die Umsätze dann schließen, was auch immer. Die haben auch ein paar, sagen wir, staatliche Kunden, ja. Aber das ist ein rein privates Unternehmen, Planet Labs. Das sind Leute, die waren früher mal bei der NASA und die haben die Idee gehabt, Satelliten kleiner zu machen. Ja, weil früher war so ein Satellit zum Teil so groß wie ein Schulbus. Und die Satelliten, die die haben, die sind so groß wie ein Schuhkarton. Und die hatten diese Ideen und haben dann angefangen bei der NASA. Aber dann war denen klar, so wenn wir das hier weiter bei der NASA machen, mit der ganzen Bürokratie und mit den Genehmigungen, also das führt zu nichts. Und dann haben sie gekündigt und haben ihre eigene Firma gegründet. Und die verkaufen heute diese Dienstleistung. Aber jetzt muss ja irgendjemand die Satelliten auch in den Weltraum bringen. Und das macht jetzt SpaceX zum Beispiel. Ja, also das Beispiel Planet Labs ist ein privates Unternehmen und ist Kunde des privaten Unternehmens SpaceX. Ja, das ist so die Entwicklung, die da stattgefunden hat. So gibt es halt eine ganze Reihe private Unternehmen heute. Das sind oftmals sind's dann Satelliten, ja, die dann von dem Musk in den Weltraum gebracht werden.
Ja, die meisten Leute wissen nicht, wie wichtig eigentlich diese Weltraum-Satelliten. Die denken, okay, das ist irgendetwas, was da ganz vielleicht Forschung ist, weit weg, aber das keine praktischen, direkten Auswirkungen auf ihr Leben hat.
Frag mal einfach ChatGPT, was passiert, Gedankenexperiment, wenn morgen alle Satelliten ausfallen. Ja, ich möchte es jetzt gar nicht vorwegnehmen, sondern einfach mal, ich glaube, fast jeder benutzt heute ChatGPT oder irgendwie Grok oder eine andere KI. Gib es mal ein und du wirst richtig staunen, wenn du das eingibst.
Die Weltraumeroberung wird privat sein oder sie wird nicht sein. Ist das richtig, diese Aussage? Muss der Staat aus Ihrer Sicht überhaupt noch irgendwas im Weltraum machen?
Naja gut, es gibt ja auch die militärischen Anwendungen. Solange man nicht das Militär privatisiert hat, dann ist das natürlich eine wichtige Anwendung, gerade im militärischen Bereich, Satelliten und so weiter. Aber weil Sie den Punkt jetzt genannt haben, was ich die kapitalistische Weltraumrevolution nenne, das ist ja nur Part 1, was bisher stattgefunden hat. Der zweite und wichtigere Teil hat noch nicht stattgefunden. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und ich sage, solange es nicht möglich ist, privat Grund und Boden, Land auf dem Mond, dem Mars, Asteroiden und anderen Himmelskörpern zu erwerben, in Besitz zu nehmen und dann auch zu handeln, zu kaufen, zu verkaufen, solange wird das alles stecken bleiben, weil der ökonomische Anreiz fehlt einfach. Ja. So, zum Beispiel der Musk, der sagt, er will den Mars besiedeln, also kolonisieren und will 1 Million Menschen zum Mars bringen. Der hat auch ziemlich konkrete Pläne. Der hat jetzt eine Fabrik, die ist im Bau, die wird bis Ende des Jahres fertig sein. Da sollen 1000 Starships, also Starship ist das größte und revolutionärste Rakete, die je von der Menschheit gebaut wurde. Und davon baut er 1000 Stück jetzt im Jahr, weil die sollen dann mal alle 2 Jahre jeweils 100.000 Menschen zum Mars bringen. Das ist natürlich jetzt alles gigantisch. Aber gut, er hat bisher schon viel erreicht, wo andere gesagt haben, es ist unmöglich. Ein bisschen bescheidener ist der Robert Cyprien, den ich schon erwähnt habe. Das war der Mann, der eigentlich den Musk beeinflusst hat und dem die Ideen gegeben hat, mit dem ich auch regelmäßig in Kontakt stehe. Das ist der Gründer der Mars Society, der den Musk überhaupt erst auf diesen Trip gebracht hat. Der sagt jetzt 50.000 Menschen zum Mars. Aber was natürlich klar ist, wer soll das finanzieren? Der Staat bestimmt nicht. Das geht gar nicht. Ich meine, so viel Geld kann ein Staat gar nicht ausgeben, nicht mehrere Staaten zusammen. Das wird nur privat gehen. Und zwar wie? Das ist jetzt ein Vorschlag, den ich mache. Die Frage ist halt, wem soll jetzt der Mars gehören oder der Mond? Nach momentanem Recht ist es so, dass er niemandem gehört und auch niemandem gehören darf. Es gibt den Weltraumvertrag von 1967, den also bis heute 167 Länder unterschrieben haben. Und da wird also ausdrücklich verboten, dass Staaten sich aneignen Planeten oder Asteroiden oder andere Himmelskörper, Teile davon. Was ich erstmal gar nicht schlecht finde, das Verbot. Ich finde es sogar hervorragend. Ja? Nur jetzt geht die Frage darum, dürfen denn Privatpersonen oder Privatunternehmen das? Und da gehen die Meinungen der Juristen auseinander. Ich tue auch in meinem Buch diese Fachdiskussion ausführlich darstellen. Also da gibt es, kurz gesagt, manche Juristen, die sagen, ja, also wenn der Staat schon das nicht darf, dann die Privaten erst recht nicht. Steht zwar nicht ausdrücklich so drin, aber die leiten es dann irgendwie indirekt ab. Und dann gibt es andere, die sagen, nö, wenn nicht drinsteht, dass Private das nicht machen dürfen, dann ist es auch für Private nicht verboten. Und dann können auch Privatpersonen oder Unternehmen Land in Besitz nehmen. Warum nicht? Aber das ist eine Minderheitenposition. Es ist halt unklar, weil damals, wo der Weltraumvertrag verhandelt war, letztlich war das noch nicht das Thema, wo sich die Leute jetzt Gedanken drüber gemacht haben. Und die Sowjetunion wollte damals allerdings schon das explizit verbieten. Dieses war ja noch damals kommunistisch. Die wollte verbieten, dass Private also Land in Besitz nehmen können. Da haben sich die Amerikaner schon gegen gewandt. Aber das war dann so ein Kompromiss, der es letztlich offen gelassen hat. Aber das wird nicht lang, weil so eine Rechtsunsicherheit ist natürlich für Investoren keine gute Basis. Und ich sage, es muss möglich gemacht werden, dass man Eigentum, Grund und Boden auf dem Mars und Himmelskörpern erwirbt. Konkret, wenn jetzt der Musk zum Beispiel, wenn es dem gelingt, mit SpaceX zum Mars zu kommen, dann kann man natürlich nicht sagen, der kann jetzt den ganzen Mars in Besitz nehmen. Das wäre jetzt auch übertrieben. Aber ich sage beispielsweise mal eine Fläche so groß wie Singapur, da kann man schon eine Menge mitmachen, die er auch entwickeln kann. So wie das auch war, wo man den Westen von den USA besiedelt hat, da gab es ja auch entsprechende Gesetze. Das, was du selbst entwickeln kannst, das wurde den Leuten dann ganz, ganz billig gegeben. Ja? So, und jetzt nehmen wir mal an, der Musk, der nimmt dann so eine Fläche von der Größe von Singapur in Besitz, bringt das vielleicht als REIT, also das ist ein Real Estate Investment Trust, das sind börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, an die Börse. Und dann beginnt ein reger Handel. Die Anteile, die werden dann an Wert gewinnen. Es fängt dann auch ein Grundstückhandel an auf dem Mars, gar nicht von Leuten, die jetzt unbedingt da sind, sondern möglicherweise rein spekulativ. Also ich würde zum Beispiel dann so ein Grundstück kaufen, weil ich sage, vielleicht steigt es im Wert und ich kann es dann wieder teurer weiterverkaufen. Ja? Und nur so kann man meiner Meinung nach die ganze Sache finanzieren. Wenn das aber nicht möglich ist, zum Beispiel auf dem Mars Eigentum zu erwerben und der Musk, der will da 1 Million Menschen ansiedeln, ja, wie soll denn das Wirtschaftssystem da aussehen? Das müsste ja praktisch wie in Nordkorea sein, wo es auch, sagen wir, kein privates Eigentum an Grund und Boden gibt. Und was in Nordkorea nicht funktioniert, das wird ja auf dem Mars erst recht nicht funktionieren, weil auf dem Mars braucht man ja noch viel effizienteres Wirtschaftssystem als auf der Erde, weil die Verhältnisse ja praktisch, da ist ja schon im Vergleich in der Antarktis absolut relaxed hier auf der Erde, weil auf dem Mars, da ist die Schwerkraft nur ein Drittel wie auf der Erde. Ja. Es gibt keinen Sauerstoff, es gibt gefährliche Strahlung. Und das noch kombiniert mit einem total ineffizienten Wirtschaftssystem wie Nordkorea. Also, verstehst du, das ist so absurd, dass ich mich eigentlich wundere, warum sind nicht viele andere auch schon auf die Idee gekommen. Ohne Privateigentum an Grund und Boden wird das alles nicht funktionieren, weil die ökonomischen Gesetze, die gelten ja nicht nur auf der Erde. Warum sollen die im Weltraum nicht gelten? Also nur weil jetzt da ein Drittel Schwerkraft herrscht, kann man ja nicht sagen, sind da die ökonomischen Sätze außer Kraft gesetzt. Und ein zweites Beispiel jetzt noch Asteroid Mining, also Bergbau an Asteroiden. Riesenthema, können wir auch gerne noch ausführlicher drüber sprechen. Das wird ein Riesenthema werden, aber das hat natürlich zur Voraussetzung, dass es da auch privates Eigentum gibt. Weil wer wird denn jetzt sowas finanzieren, welches Unternehmen, wenn hinterher gar nicht klar ist, ob du überhaupt die Ressourcen behalten kannst und ob du da auch Land erwerben kannst. Also meine These, die ich ausführlich entwickle, die nächste Stufe der kapitalistischen Raumfahrt, die erste, die fängt jetzt an mit den privaten Unternehmen, dass die dominieren. Und die zweite Stufe, die kann aber da nur folgen, wenn privates Eigentum möglich ist.
Absolut. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen, dieser Punkt von Ihnen, dass das Privateigentum essentiell ist, damit die Raumfahrt funktionieren kann. Auf dem Land gab es ja auch kein Privateigentum. Da gehörte niemandem etwas vor der neolithischen Revolution, als wir Jäger und Sammler waren. Und dann begann eben die Landwirtschaft, das Privateigentum. Und dann gab es unheimliche Produktivitätszuwächse. Auf dem Land haben wir jetzt Privateigentum. Auf dem Meeresboden nicht, und das fand ich sehr interessant, dass Sie im Buch schreiben, dass der Mondvertrag in Anlehnung an das Gesetz über den Meeresboden geschlossen wurde. Auf dem Meeresboden gibt es auch kein Privateigentum. Da sind wir sozusagen noch Jäger und Sammler. Da hat die neolithische Revolution mit den Produktivitätszuwächsen, die dann die Bevölkerungsexplosion ermöglichte, noch nicht stattgefunden. Und im Weltraum ist es eben auch so. Wenn es da kein Privateigentum gibt, dann wird da auch nichts passieren. Also es ist essentiell, dass Leute da etwas in Besitz nehmen können. Und da ist eben auch das Prinzip vom Homesteading, was Sie da erklärt haben. Wenn jemand etwas, was von niemandem besessen ist, in Besitz nimmt und entwickelt, etwas abbaut oder ein Haus draufsetzt, dann ist er auch der rechtmäßige Eigentümer. Das geht auf John Locke zurück, dass der Erstbesitzer dann auch der rechtmäßige Eigentümer wird. Und ich sehe auch gar nicht, dass die Staaten das verhindern können, dass sie zum Beispiel verhindern können, dass Privateigentum auf dem Mars entsteht. Ich sehe das auch so, dass wie in der neuen Welt, da sind dann vor 500 Jahren Leute rübergesegelt und dann war es für die Staaten in Europa natürlich dann schwer, da etwas durchzusetzen, so weit weg. Ja, und das sehe ich jetzt so ähnlich, dass wenn jemand dann auf den Mars sich etwas aufbaut, dann ist es auch für die Staaten hier auf der Erde sehr schwierig, da einzugreifen und zu regulieren oder zu verbieten, das Privateigentum da zu nutzen.
Ja, aber ich meine, wenn Land clever ist, sagen wir mal, ja, wir machen mal ein Gedankenexperiment. SpaceX ist in den USA und denen gelingt es also zuerst, was gut sein kann, dann die ersten Menschen zum Mars zu bringen und nehmen das in Besitz. Der Musk sagt also, Weltraumvertrag und ähnliche Sachen sind hier uninteressant für mich, oder sagt, ja, der Weltraumvertrag verbietet es ja nicht explizit. So, und dann fangen die an zu quälen, wenn es dann cleveres Land gibt auf der Welt, was weiß ich, Liechtenstein oder Luxemburg, vielleicht aber auch Vietnam, keine Ahnung. Die sagen, Mensch, das ist doch für uns eine Chance. Wir breiten dir hier einen roten Teppich aus, du kommst zu uns und ziehst mit deinem Unternehmen, was weiß ich, nach Liechtenstein und Luxemburg um. Ja, also das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Sagen wir, in den USA haben die schon durch Executive Orders und so rechtliche Voraussetzungen geschaffen für das Space Mining, also für Bergbau im Weltraum. Das war aufgrund von Lobbyisten von solchen Firmen, die sowas betreiben. Da ist zum Beispiel so, dass Luxemburg sich dem angeschlossen hat und da ein sehr fortschrittliches Gesetz hat und Deutschland halt nicht. Also das wäre dann so die einzige Möglichkeit. Ja, ich meine, da wo der Streit war zwischen dem Musk und dem Trump, ja, Und der Trump, der hat dann so irre, wie er oft ist, gedroht, du kriegst keine Aufträge mehr und ich schicke dich zurück nach Südafrika, wo du herkommst. Das waren ja so die Drohungen dann von dem Trump gewesen. Ja? Wenn da ein anderes Land gewesen wäre und clever gesagt hätte, ja, wenn der Musk bei euch nicht mehr willkommen ist, wir nehmen den Musk und das Unternehmen gerne. Also dieser Staat würde ja praktisch explodieren, geradezu wirtschaftlich. Da war aber jetzt niemand so clever, der dem Musk dann ein entsprechendes Angebot gemacht hat. Und nur mal vielleicht noch mal eine Zahl, die sehr verdeutlicht die Stärke von den Privaten heute. Also im letzten Jahr gab es insgesamt 324 Launches, also erfolgreiche Raketenstarts im Weltraum. 324. Davon waren 165 von SpaceX alleine. Das heißt, wenn jetzt SpaceX ein Land wäre, was ja nicht ist, ist ja ein privates Unternehmen, wäre SpaceX an erster Stelle. Und danach kämen dann mit 88 Launches China. Ja, also die Hälfte ungefähr. Das heißt, SpaceX ist heute in dem Bereich mächtiger als alle Länder der Welt, sogar als alle Länder der Welt zusammen. Und danach kommt erst China. Das zeigt doch die Dramatik dieser Situation. Oder nehmen wir eine andere Zahl. Es gibt im Weltraum 14.000 Satelliten. Davon sind 9.300 Starlink-Satelliten von Musk. Also zwei Drittel ungefähr. Wenn der Trump jetzt so blöd gewesen wäre und hätte gesagt, wir brauchen dich nicht mehr oder wir schicken dich jetzt zurück nach Südafrika, dann wären die USA in kurzer Zeit irgendwo, was weiß ich, auf Platz 4 oder 5 in der internationalen Raumfahrt. Das heißt, die USA, die hängen ja total ab von den Privaten inzwischen. Und deswegen, sagen wir, in so einem Szenario würde ich mir halt wünschen, ja, vielleicht fantasieren wir mal ein bisschen. Sie sind doch der Milei-Experte. Sie müssen das nächste Mal sagen, Milei, das ist ein absolutes Zukunftsfeld für Argentinien. Da musst du hin und mach eine Weltraumgesetzgebung, die dann so Leute wie den Musk anzieht. Ich meine, der Musk und der Milei, die kennen sich ja auch gut, die verstehen sich ja auch gut. Der Milei müsste eigentlich sagen, komm, wenn es dir hier zu blöd wird in den USA, im Moment hat er sich ja wieder etwas versöhnt, aber nehmen wir mal an, der Trump, der kommt dir blöd oder beim nächsten Mal, da wird irgend so ein Wahnsinniger wie der Mamdani, der marxistische Bürgermeister von New York, wird dann Präsident oder irgend sowas, ja, dann komm nach Argentinien, wir machen hier ein Weltraumgesetz, das es dir erlaubt, jederzeit Eigentum auch auf dem Mars, auf Himmelskörpern zu errichten und dann werden natürlich alle nach Argentinien kommen, weil dann wird jeder sagen, dann mache ich doch meinen Hauptsitz in Argentinien. Und dann wird Argentinien praktisch zur Raumfahrtmacht Nummer 1. Ganz im Ernst, das ist eine absolute Zukunftsindustrie. Das ist sowas wie KI. Ja. Deutschland hat es natürlich wieder total verschlafen und die EU, also nochmal zu den Zahlen, die ich genannt habe. Europa hat im letzten Jahr 8 Launches gehabt, was zwar schon Fortschritt war zum Land davor, wo es 4 waren. Ja, aber ich meine, das sehen Sie, 8, ja, das ist so lächerlich. Allein das private Unternehmen Rocket Lab aus Neuseeland hat 23 Launches gemacht dieses Jahr. Also praktisch dreimal so viel wie Europa hat dieses private Unternehmen Rocket Labs gemacht.
Und Europa war wahrscheinlich viel teurer.
Ja, natürlich viel, viel teurer. Das ist übrigens auch eine Frechheit. Ich habe ja vorhin dieses andere Unternehmen erwähnt, Planet Labs, jetzt mal als Beispiel. Wissen Sie, diese 200 Satelliten im Weltraum haben fotografieren. Was macht die Europäische Kommission? Die haben so ein ähnliches Programm, Copernicus Sentinel-Satelliten. Die können was Ähnliches. Viel, viel, viel teurer und geben es dann kostenlos ab. Und das nervt natürlich diese Leute von Planet Labs, weil sie sagen, der Staat gibt hier was vermeintlich kostenlos ab, in Wahrheit vom Steuerzahler finanziert und macht uns damit Konkurrenz und das Leben schwer. Und das war genau das, was auch in der Zeit war, wo es das Space Shuttle gab. Da hat das Space Shuttle hochsubventioniert die Satelliten in den Weltraum gebracht und dadurch die Entstehung von der privaten Launch-Industrie verhindert. Die Amis, die waren dann aber irgendwann so schlau, dass sie gesagt haben, also das, was jetzt auch Privater machen kann, da müssen wir nicht mehr machen. Aber das ist in Europa total anders. Ja? Das macht der Staat, macht den Konkurrenz, ja? Verhindert hier praktisch, dass eine entsprechende Launch-Industrie entsteht, weil er bestimmte Sachen kostenlos in Anführungsstrichen abgibt, aber natürlich viel teurer produziert, unendlich viel teurer vom Steuerzahler produziert.
Ja, das ist das Verdrängen von privaten Investitionen durch die staatlichen. Ja, Argentinien ist ja auch sehr technologiefreundlich. Milei möchte ja Argentinien zu einem der KI-Hubs machen. Und sagt ja, wir möchten jetzt die Atomenergie fördern, damit wir die Energie haben. Im Eis haben wir da auch die nötige Kühlung. Und da passt es natürlich gut dahin, auch dann jemanden wie Elon Musk und den Weltraumkapitalismus einzuladen nach Argentinien.
Wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel, das ist in dieser Sendung vereinbart. Ja? Also Sie haben den Draht zu Millet. Und ich sage Ihnen auch schon den Trick, wie Sie den Millet dafür interessieren. Es gibt ja ein Statement von Ihrem Mentor, von dem Professor Huerta de Soto, der in der gleichen Universität ist, den Sie ja praktisch vermutlich fast jeden Tag sehen. Ja. Der hat das Buch ja gelesen und ein Statement zu abgegeben.
Habe ich gesehen.
Da müssen Sie nur dem Millet sagen, guck mal hier, das hat ja der Huerta de Soto gesagt, das ist ein Buch, das ist ganz wichtig. Und ich setze mich am nächsten Tag noch in den Flieger. Tun wir das gleich so vereinbaren. Da können wir dann sagen, das Kontrafunk-Interview zwischen Professor Barkus und Rainer Zittelmann war die Quelle, der Ursprung überhaupt, warum Argentinien zur Weltraummacht Nummer 1 geworden ist.
Ja, wunderbar. Machen wir so. Vielleicht sprechen wir zum Abschluss nochmal über das Asteroiden-Mining, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Sie schreiben ja auch zu Recht, dass die Ressourcen auf der Erde nicht enden werden. Sie erwähnen zum Beispiel, dass in 1939 das US-Innenministerium deklariert hat, dass das Öl nur noch für 13 Jahre reichen würde. Sie sagen sehr gut auch, dass der Ressourcenverbrauch pro Kopf fällt, dass ein Smartphone zum Beispiel viele andere Geräte ersetzt, ein Kompass, Diktiergerät, E-Books und so weiter. Der USB-Stick, ja, der USB-Stick hat sehr sicher viel mehr Bäume gerettet als die letzte Generation.
Guter Spruch, das merke ich mir, ja.
Stimmt, also die Technologie, die spart Ressourcen. Aber trotzdem haben wir jetzt diesen Boom der Rohstoffpreise. Das heißt, es wird interessanter, Rohstoffe abzubauen. So, wie kann so ein Asteroiden-Mining denn dann ablaufen?
Also man muss erst mal zur Erklärung sagen, auf den Asteroiden, da gibt es bestimmte wertvolle Metalle, zum Beispiel PGM-Gruppe, also das ist die Platin-Gruppe, das sind die teuersten Edelmetalle, die gibt es in viel größerer Dichte als in der Erdkruste. Das hängt damit zusammen, weil geologisch gab es bei der Erde ganz früher diesen Prozess, den nennt man Differenzierung, wo eigentlich die alle überwiegend in den Erdkern gewandert sind, wo man natürlich nicht mehr drankommt. Ja? Und viel geringere Mengen sind in der Kruste, ja, von der Erde. Das ist bei diesen Asteroiden nicht der Fall und deswegen ist also zum Beispiel Platin oder Gold oder so da in viel größerer Menge vorhanden. Da gibt es da manchmal Zahlen, die die Leute sagen. Also da gibt es einzelne Asteroiden, wie zum Beispiel Psyche. Wenn man jetzt den heutigen Platinpreis zugrunde legen würde, ist das also wertvoller als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt. Das ist schon lohnend, was da ist, auch seltene Erden und andere Rohstoffe. Und technisch ist es auch durchaus möglich, das ist jetzt nicht so ohne. Man muss dazu sagen, die meisten, also ungefähr 1,7 Millionen Asteroiden, die sind in dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Da kommt man ein bisschen schwer hin heute noch, aber wir haben auch eine ganze Menge, also viele tausend erdnahe Asteroiden, die zum Teil natürlich auch eine Bedrohung sein können, aber die auch wirtschaftlich hochinteressant sind, wo man auch in überschaubarer Zeit hinkommen kann. Die technischen Modelle gibt es, also es gibt ganze Bücher, ich habe ein Buch, das sind nur bergbautechnische Konzepte, wie man da abbauen kann, die Rohstoffe auf den Asteroiden. Also technisch ist das schon möglich. Es gab auch schon Unternehmen, die das praktisch dazu gegründet worden. Ein Unternehmen zum Beispiel, da war ein großer Finanzier, Larry Page, also der Google-Mitgründer. Das hat im ersten Anlauf jetzt nicht geklappt, weil natürlich, sagen wir, der Investitionszeitraum, der ist ja schon sehr lang. Da haben jetzt viele Investoren nicht die Geduld. Und ich will nicht verschweigen, da gibt es technische Schwierigkeiten, aber die sind nicht unüberwindbar. Was fehlt aus meiner Sicht, ist was ganz anderes. Der ökonomische Anreiz dafür. Und deswegen haben diese Unternehmen erstmal Lobbyarbeit betrieben. Zum Beispiel ein Lobbyist war der Ted Cruz, den kennen Sie auch, der war mal Wettbewerber vom Trump. Ich finde den übrigens viel besser als den Trump, den Ted Cruz. Und der hat dann Lobbyarbeit damals betrieben, dass die USA wenigstens jetzt so einen Erlass haben, der sagt, also wenn du da zum Beispiel Platin abbaust, dann gehört es dir und das ist keine Verletzung vom Weltraumvertrag. Das war schon mal ein Riesenfortschritt, ja. Das war ein Riesenfortschritt, weil ohne das natürlich, wer macht denn das? Wer schickt da, sagen wir, für ein Riesengeld Sonden hin oder fliegt zu den Asteroiden, baut da was ab, wenn hinterher das gar nicht behalten und verkaufen kannst, weil dann irgendeiner kommt und sagt, das gehört der ganzen Menschheit. Also das ist wirklich so eine Position, die von vielen Weltraumrechtlern vertreten wird. Es gibt so einen Vertrag, den haben jetzt zum Glück die wichtigen Staaten nicht unterzeichnet, den Mondvertrag, der ist also völlig sozialistisch. Da steht drum, das ist das Gemeinschaftseigentum der gesamten Menschheit. Und da gibt es auch viele Länder, so Entwicklungsländer, die sind selbst überhaupt nicht in der Lage, zu so einem Asteroiden zu kommen, aber die sagen, da gehört uns auch ein Teil davon, weil das ist das Common Good of Mankind. Also, das wird natürlich keiner machen. Deswegen haben die da schon insofern rechtliche Voraussetzungen erlassen. Aber das Wichtigste fehlt natürlich noch, dass du auch Asteroiden tatsächlich in Besitz nehmen kannst. Ich meine, die sind ja kleiner, die haben nur zum Teil ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer Durchmesser. Da würde ich tatsächlich sagen, wenn das gelingt, zu so einem Asteroiden zu kommen und dann anzufangen mit Bergbau, der soll den in Besitz nehmen. Und dann kann der den als zum Beispiel als REIT, als Real Estate Investment Trust, an die Börse bringen und dann kannst du dich daran beteiligen und kannst dann praktisch damit profitieren. Sie sehen, es geht immer um die ökonomischen Anreize, die letztlich fehlen. Das Technische ist nicht das Problem. Ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, regelmäßig Kontakt gehabt mit einem vom NASA-Forschungssender. Harry Jones heißt der. Der hat auch Aufsätze darüber geschrieben, wo er genau nachweist, alle technischen Voraussetzungen, um zum Mars zu kommen, sind heute gegeben. Da gibt es keine Showstoppers mehr. Ich sagte, alle Argumente, die man angeführt hat, der widerlegt das Stück für Stück. Technisch ist das machbar heute. So, was fehlt, ist das Ökonomische. Und deswegen plädiere ich dafür, dass Sie sagen, das begeistert mich jetzt und ich werde der führende Weltraumökonom der Welt, ja, weil den gibt es doch gar nicht. Da muss man nur so ein Gebiet entdecken. Also ich sage Ihnen dazu mal ein lustiges Beispiel. Ein ehemaliger Freund von mir, der heißt Professor Karl Werner Schulte. Der hat also die Immobilienökonomie nicht nur in Deutschland begründet, der war auch Vorsitzender des Weltverbands der Immobilienökonomen. Bei dem haben, ich glaube, 70 Leute über Immobilienökonomie promoviert. Der hat auch das Lehrbücher der Immobilienökonomie verfasst, eine Fachzeitschrift und so weiter. Wie ist der drauf gekommen? Der war mal auf dem Kongress, ist ein ganz normaler Ökonom eigentlich, und da hat er gemerkt, da beschäftigt sich kaum ein Ökonom damit, da interessieren sich die anderen nicht dafür. Und dann sagt, Mensch, da kann ich mir doch leichten Namen machen und da die Nummer eins werden, wenn ich mich einfach auf ein Thema stürze, wo die anderen sich bisher nicht für interessieren. Ja? Und es ist nicht so, dass sich niemand für interessiert. Also es gibt schon ein paar, die sich für Space-Ökonomie interessieren. Zum Beispiel wäre das sehr prominentes Matthew Weinziel heißt er. Der ist an der Harvard Business School. Aber wissen Sie, wenn Sie dessen Buch mal lesen, würde ich Ihnen empfehlen, der hat nicht so den Ansatz wie wir. Der sagt, ja, das Private ist auch wichtig, aber der Staat ist halt auch sehr wichtig. Und das ist einfach, der kommt jetzt aus einer anderen Denkschule, als Sie kommen. Aber immerhin, ich habe mich gefreut, er hat also mir auch ein Statement geschrieben, dass mein Buch, also die Pflichtlektüre, ist für jeden, der sich mit Space Economy beschäftigt. Das war natürlich für mich der Ritterschlag, weil wenn es der Top-Experte von Harvard sagt, da ist man natürlich stolz dann, ja. Aber klar, der hat ein bisschen anderen Ansatz als Sie und deswegen, sagen wir, müssten Sie einfach das machen, was der Professor Karl Werner Schulte damals für den Immobilienbereich gemacht hat, machen Sie für den Space-Bereich und arbeiten sich da rein und werden dann der führende libertäre Space-Ökonom.
Ja, das klingt natürlich verlockend. Also es ist eine Marktlücke sicherlich.
Man muss immer eine Nische finden, wo man die Nummer eins wird. Ja? So wie wo ich damals meine Firma aufgebaut habe, Positionierungsberater für Immobilienunternehmen. Da gab es 2000 PR-Agenturen damals in Deutschland. Aber es gab keine, die sich nur auf Immobilien fokussiert hat. Und das war ich. Und wir waren Nummer eins und ich bin dadurch vermögend geworden. Und wir waren dann Marktführer. Die Firma ist sogar bis heute Marktführer. Ich habe die verkauft vor ziemlich genau 10 Jahren und ist bis heute Marktführer. Also das ist nur, weil ich eine Nische entdeckt habe. Und so muss man einfach eine Nische Entdeckung. Das ist eine Nische meiner Meinung nach.
Ja, ich habe ja über Deflation geschrieben. Das Buch wird ja auch oft von Javier Milei empfohlen. Das heißt, da bin ich schon eine Art Experte der Deflation. Dann der deutsche Milei-Experte. Das wäre sozusagen eine dritte Nische hier, Weltraum.
Toll. Also ich wäre begeistert.
Herr Dr. Zitzelmann, ja, wichtig, das möchte ich vielleicht noch hinzufügen. Viele Menschen glauben, dass die Menge der Ressourcen, der wirtschaftlich nutzbaren Ressourcen begrenzt ist, aber das ist eben nicht der Fall. Die Menge der wirtschaftlich nutzbaren Ressourcen, die wächst kontinuierlich. Erdöl, das unter dem Atlantik liegt, das war vor 1000 Jahren nicht wirtschaftlich nutzbar. Heute mit Plattformen, mit Ölplattformen ist das nutzbar und genauso werden eben dann eben auch Ressourcen nutzbar, die außerhalb der Erde sind, wie bei erdnahen Asteroiden. Ja, dazu müssen natürlich, wie Sie sagen, die wirtschaftlichen Gegebenheiten gegeben sein. Es braucht Privateigentum. Technisch ist es möglich, aber es braucht Privateigentum.
Also ich meine, stellen Sie sich mal vor, wo die ersten Menschen, die in Afrika damals waren, so oder so Vorfahren, ja, wo die dann aufgebrochen sind in andere Kontinente, mussten sich ja auch anpassen an ganz andere Temperaturen und Lebensbedingungen und mussten dann da Häuser bauen. Wenn da jemand gesagt hätte, ja, aber so ein Land dürft ihr nirgendwo in Besitz nehmen. Also ihr könnt hier gern irgendwo entlang wandern, ja, aber Land dann auch in Besitz nehmen, also das geht irgendwo nicht. Ja.
Und alles, was ihr abbaut, gehört dann der ganzen Menschheit.
Ja, das müsst ihr dann überall verteilen, an die anderen, die zu Hause ausgeblieben sind, genau,
genau.
Die sich nicht gewagt haben, aufzubrechen oder die zu Hause, an die müsste es dann verteilen, damit alles gerecht und sozialistisch ist. Ja? Dann würden wir heute noch auf dem Baum sitzen in der Savanne und da gucken, was bringt die Savanne für uns oder so. Ja? Also, und das ist ja nur die Fortsetzung. Ich meine, es gibt so einen Spruch, das heißt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber jetzt müssen wir halt die nächste Stufe weitergehen. Und das ist ja praktisch nur eine Fortsetzung von dem, was schon vor ganz vielen Jahren stattgefunden hat, wo dann die Menschen aus Afrika aufgebrochen sind und haben dann den Rest der Erde erschlossen. Und jetzt geht es halt auf die nächste Stufe. Und da muss man das Rad nicht neu erfinden. Man muss nur sagen, da müssen auch ähnliche Bedingungen haben, dass wer irgendwo hinkommt, dass der das Land auch in Besitz nehmen kann. Also es wäre an sich wirklich ein gutes Gedankenexperiment, wenn damals irgendjemand das denen verboten hätte. Ja, dann guck mal die Risikoaversion. Der erste Urmensch, der das Feuer selbst gemacht hat, dann hätte einer daneben stand, der hat gesagt, wir müssen jetzt mal eine Regulierung machen und die ganzen Gefahren, wenn hier was abbrennt, und hätte dann irgendwo auf Steintafeln so mit Hieroglyphen so ein Verbot geritzt. Was da, also das ist ganz lustig, wenn man sich mal vorstellt, wenn damals schon dieses Denken geherrscht hätte, dass dann nichts stattgefunden hätte, von dem was stattgefunden hat.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch jetzt ein schönes Schlusswort, Herr Tittelmann.
Wir haben ja heute über Anreize gesprochen. Also, ich habe eine Seite, die heißt weltraumkapitalismus.de. Die kann man googeln und da ist ein Preisausschreiben. Da kann man zum Beispiel im exklusivsten Club Deutschlands, den es gibt, im Shiner Club, wird doch von mir zum Abendessen eingeladen und kann das Gespräch, was wir beide jetzt geführt haben, oder auch über jedes andere Thema fortführen. Gibt da noch viele andere Preise. Also da habe ich auch wieder einen Anreiz geschaffen, damit jemand sagt, ich bestelle das Buch jetzt schon, dass er auf diese Seite geht, weltraumkapitalismus.de. Das muss ich noch loswerden.
Toller Anreiz. Also, das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft bei Kontrafunk. Ich bin Philipp Bagus und mein heutiger Gast war Dr. Rainer Zittelmann. Bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir besonders gefallen, weil wir auch viele Ideen entwickelt haben. Also, danke dafür.